Ja, hallo Jörg.
Hallo.
Nach längerer Verabredung und das stand eben schon länger im Raum, dass wir ein Interview machen. Jetzt auf einmal ist es stimmig und passiert. Ja, ich bin selber gespannt drauf, auch was ich dich fragen werde. Du bist der Erste, glaube ich, den ich interviewe, der den Lichtnahrungsprozess durchgemacht hat und auch so lebt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das ist, ja, interessiert mich natürlich, wie das sein kann, wie das gehen kann, was es bewirkt. Und andererseits steht natürlich auch an, mit dir darüber zu sprechen, über Erwachen, Erleuchtung, was ist das, was ist Non-Dualität, was bietest du an? Und das dritte große Thema, was mich auch interessiert, ist, wie siehst du das Leben auf gesellschaftlicher Ebene, unsere gesellschaftliche Ordnung, das Zusammenspiel der Menschen, die Spielregeln, denen wir uns so anscheinend ganz freiwillig unterwerfen. Okay, so lange rede ich sonst nicht, aber okay, du hast das Wort.
Ja, erstmal möchte ich mich total bei dir bedanken für die Einladung. Und nicht nur für die Einladung, sondern für das, was du der ganzen spirituellen Szene wirklich geschenkt hast und immer noch schenkst. Dieses Jetzt-TV hat mich so sehr inspiriert, als der Sucher noch da war und überall, wo ich es selber auch in Gesprächen wahrnehme, ist das immer ein Thema, wenn einer eine Orientierung braucht zum Lehrer oder überhaupt über irgendein Thema, findet man in deinem reichen Schatz wirklich total viel. Danke dafür erstmal.
Ja, schön.
Ja, deine erste Frage, das waren einige, war, glaube ich, die Lichtnahrung. Ja, ich habe 2012 diesen Prozess begonnen, am 30. April, und habe nie in der Phase davor oder auch während des Prozesses die Nahrungslosigkeit oder die Lichtnahrung oder dass der Arbeitstitel eigentlich von diesem Prozess ist, eigentlich richtig wahrgenommen. Ich war vorher, wie man so sagt, ein Krieger, habe rebellisch gegen alles angekämpft, was ich bekommen konnte. Aus der DDR, und da war der Staat dann irgendwie groß genug und habe gegen ihn gekämpft und kam irgendwie durch eine Therapie an das Thema Vertrauen. Und als ich den Film im Netz sah, also den Hinweis auf den Film, hat irgendwas mir gesagt, dass ich da das Vertrauen finde oder das ist mein Prozess, ist dieser Lichtnahrungsprozess. Und da war die Nahrungslosigkeit, stand da gar nicht als Thema. Ich habe durch diese Rebellion sehr, sehr viele Verletzungen in meinem Körper. Und habe eigentlich die Sehnsucht nach Heilung gehabt. Heilung körperlicherseits und eine Tiefe, eine spirituelle Tiefe, die mich ja auch von dem Schmerz in der Psyche etwas nehmen kann oder lösen kann. Und ja, denn ich war Atheist und habe einfach dieses Buch von Jasmin mir besorgt zu dem Film und habe eigentlich genau, wie in dem Buch stand, eigentlich alles gemacht. Wie ein gehöriger Schüler, wenn vorher Zweifel aufkommen, bete zu Gott und wandle die Zweifel in Vertrauen zu Gott. Ich war vor Atheist. Ich dachte, gut, fange an zu beten. Und nach einigen Gebeten war das für mich irgendwie authentisch. Diese Zweifel, die täglich zigfach kamen, in zigfachen Gebeten, so 4 Wochen vor dem Prozess, auch in Vertrauen umzuwandeln.
Also nochmal, ich versuche es mal mit meinen Worten auszudrücken. Dich hat es angesprochen, dich hat es dahin gezogen und du hast es gemacht, obwohl dich jetzt das Thema Ernährung bzw. Lichtnahrung, nichts mehr zu essen und zu trinken, das war eigentlich nicht das, was dich so angezogen hat, sondern einfach in diesen Prozess aufzugehen. Oder
ja, wie wir oft einen Hinweis aus der Tiefe kriegen, wenn wir einen kleinen Blick auf unseren, wie ich sage, Lebenszettel erhaschen, wissen aber nicht warum. Wir wissen, dass wir irgendwie dahin müssen, etwas tun müssen. Hatte ich eben damals den Impuls, mach den Prozess und da ist der Gral dran. Der Gral der Freiheit und Wahrheit. Den hatte ich so benannt, dass ich da Heilung und die Freiheit finden könnte. Ja, ja, dann ging der Prozess los und es fängt ja an mit keiner Flüssigkeit und keine feste Nahrung eine Woche lang. Und da setzt natürlich nach 4-5 Tagen der Tod ein. Und es haben schon viele Tausend den Prozess gemacht. Davon wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, aber ich wusste, dass viele den Prozess gemacht haben und verhältnismäßig wenig wirklich zum Sterben kamen. Und ich so in mein Vertrauen war, dass ich einfach so tief in diesem Vertrauen angebunden war, dass ich zwar höllische Schmerzen hatte die ersten Tage, die ersten, sage ich jetzt mal, 4 Tage. Und dieser 4., 5. Tag dann auf einmal eine Göttlichkeit erlebte. Also ich habe selber erlebt, dass auf einmal wie kleine Kinderhände meinen Bauch umgestalten, um operieren oder um massieren. Und habe es nicht nur in der Wahrnehmung gehabt, sondern auch gesehen. Und meine Freundin, die mich damals begleitet hatte, war Krankenschwester und hat das ebenfalls gesehen und war natürlich dementsprechend noch mehr geschockt als ich, der in tiefem Vertrauen gerade da war. Und diese göttliche Erfahrung, die ungefähr eine Stunde, anderthalb ging, war durchzogen von so einer Berührung aus dem Universum, aus der Schöpfung, aus den von Gott selbst, dass es mich so tief fallen lassen hat, dass seitdem der Glauben, der ja nur sehr, sehr zart und frisch war, durch die Gebete sich sofort im Wissen umgewandelt hat. Ich wusste, Gott ist existent und es ist die Möglichkeit, ihm nicht nur in der Wahrnehmung, sondern auch sichtbar zu erleben. Und das war für mich sehr, sehr tiefgreifend. Ja, nach dem Tag war dann wieder viel, viel, viel Schmerz angebracht. Ich habe so viel Schmerz erlebt, wie ich mir, glaube ich, gar nicht vorstellen konnte. Manche Tage konnte ich nicht mal den Kopf auflegen, weil selbst die Schädelplatten sich neu justiert hatten und weich waren und alles tat nur weh. Ich hatte das Gefühl, den gesamten Lebensschmerz der Welt in mir zu spüren und war ganz oft nicht bewusst, mir war sehr nicht bewusst, ob es nur Aufgabe oder Hingabe war, als ich denn hier und da mal den Schmerz löste. Es war einfach so überwältigend wie das Göttliche, so überwältigend war auch die Flut der Schmerzen. Und zum Ende des sehr, sehr schmerzvollen Prozesses hatte ich noch ein göttliches Erlebnis, dass dieser gesamte Schmerz sich wie in einem Loch in die Stirn reinfloss, in dieses Loch reinfloss. Und als dann alles drin war, fast schon so habe ich es empfunden, wurde dieses so starke Schmerzgefühl in der Stirn angenehm. Ein angenehmer, wohliger Druck. Und der ist bis heute geblieben. Manchmal fühle ich von diesem Punkt an die Verbindung sehr, sehr stark zu Gott, zum Universum, zum Schöpfer, wie wir ihn benennen wollen. Und ich empfinde dieses Gefühl, was sich von Prozess zu Prozess immer intensiver wahrnehmen lässt, als die Gründung meiner Gotteserfahrung im Körper, in der Körperlichkeit, in der Manifestation aus dem Bewusstsein. Und mit dieser Anbindung war es mir möglich, nach dem Herausfallen aus der Identifikation mit der Person, die kurz nach dem Dichtungsprozess passierte, schnell wieder auf den Marktplatz zu kommen und den Körper auch mit dazu zu packen und nicht zu lange in der berühmten Blissblase zu sein, in der wunderschönen Leerheit, aber zu sehen, dass die Göttlichkeit auch in der Körperlichkeit drin ist und im Herzen und diese Dreifaltigkeit konnte ich dann für mich schneller wahrnehmen mit dieser Präsenz in der Stirn.
Hat für dich die Energie oder der Mensch oder die Präsenz von Yasmuhin, die ja diesen Prozess in die Welt gebracht hat, beschrieben hat, die Vorgaben dafür gegeben hat, hat das eine Rolle für dich gespielt oder war das jetzt nicht an die Person oder an den Menschen gebunden? Hast du da irgendwie gar keinen Kontakt mit?
Gar keinen. Ich habe das Buch wie eine Bibel einfach nur befolgt und kam ja, sag ich jetzt mal aus der Ungläubigkeit, in dieses Buch rein und habe einfach in Hingabe es getan, wie es drin steht. Aber zu Yasmuhin selber hatte ich nicht den Kontakt und auch nicht wirklich das Gespür dafür, nein.
Und dein Leben sieht jetzt in praktischen Dingen, ist es jetzt sehr vereinfacht. Du brauchst nicht einkaufen zu gehen, du brauchst kaum Küchenausrüstung, du brauchst nicht abzuspülen, du brauchst nicht den Müll runterzutragen.
Ja, es gibt eben, wie ich anfangs sagte, viele, viele, die einen Nichtnahrungsprozess gemacht haben und nur eine Handvoll hörte ich im deutschsprachigen Raum, die wirklich in der Nahrungslosigkeit gelandet sind. Allerdings vielleicht erlebe ich diese Gnade, weil es nie für mich das Thema war, in diesen Prozess zu gehen. Und ja, es macht einiges einfacher. Das große Wort Unabhängigkeit rückte natürlich viel näher. Durch den Prozess ist viel Anhaftung und Angst fast verbrannt. Und wenn man die weltlichen Sachen, wie du sie gerade sagst, auch nicht mehr bedienen muss, dann ist das auch noch ein großer Schatz, die sich in die Prozesse oder auch in die Welt zu geben, ohne den großen Part der Ernährung mit allem, was du erwähnst, dazugehört, mit Einkaufen, das Geld dazu verdienen, dann auch wieder abwaschen, wie du sagst. Und ja, das macht es einfacher. Aber ich sehe da drin auch auch eigentlich die Aufgabe, wie ich in jeder Gabe aus dem Universum sehen würde, dass wenn eine Nahrungslosigkeit nicht jetzt für den persönlichen Mehrgewinn zu sehen, ich sehe ihn eher weniger als ein Einstieg in die Welt über das Thema Nahrungslosigkeit, die eine oder andere Seele zu erreichen, um über den Prozess nach innen zu kommunizieren in der Begegnung. Weil irgendwann stellt sich fest, dass das für viele ein großes Thema ist, Nahrungslosigkeit. Dass aber so schnell wie das Thema ins Gespräch kommt, so schnell löst das Thema sich wieder. Und das Gespräch kommt in eine gewisse Tiefe der Eigenreflexion. Und das beobachte ich ziemlich oft, um dann im Nachhinein erst wahrzunehmen, warum ich diese Nahrungslosigkeit sehr wahrscheinlich eine Gnade empfangen habe.
Erlebst du Licht jetzt wirklich als Nahrung? Also zum Beispiel, wenn tagelang die Sonne nicht scheint, dass dir was fehlt, oder wenn du den ganzen Tag drinnen sein musst, dass du gerne rausgehst an die Sonne? Wie wird das erlebt praktisch?
Also gar nicht so. Ich denke, dass Lichtnahrung ein von Kern her ein völlig falscher Titel ist, weil es geht um die universelle Energie, wie ich sie wahrnehme, Sonne, Universum und bestimmt auch Licht. Weil wenn ich im Winter, wenn es dunkel ist, viele Tage, manchmal 10 Tage nicht wirklich rausgehe in den Helden, habe ich keinerlei Einbüße. Ich merke gar keinen Unterschied. Und ich merke auch nicht den Unterschied zwischen Stadt und Land. Ich bin eher in der Wahrnehmung, dass alle Menschen diese Energie sowieso empfangen. Weil ich sage dann meistens, das Leberwurstbrot, was wir am Tag essen, steuert nicht die 80 Billionen Zellen, die wir in unserem Körper haben. Das macht die universelle Energie so oder so in jedem Menschen, und vielleicht, wenn man überhaupt von Prozenten reden kann, ist vielleicht in jedem diese Energieform schon angelegt, um in sämtliche Zellen die Energie, die wirkliche Energie zu geben, die sie braucht, um die Prozesse im Körper so auszuführen, mit sämtlichen Impulsen, die dazukommen.
Ja, es gibt ja auch Leute, die sagen, die Nahrung ist nicht eigentlich das, was wir brauchen, also was uns Energie gibt, sondern die Nahrung gibt höchstens noch ein paar Informationen dazu, aber die wirkliche Energie bekommen wir ja aus dem Raum, Raumenergie, Orgon, wie immer man es nennt, die ist einfach da.
Genauso würde ich es auch sagen, dass die Quantenphysik drückt das so aus, dass das gebundene Licht im Apfel mit der Information, so wie du es gerade gesagt hast, eigentlich die zusätzliche Information geben kann. Aber wenn man sich nur von Hamburger ernährt, ist der Apfel eben nicht da und man stirbt ja auch nicht. Und deswegen ist eigentlich das größere Wunder eigentlich, dass man sich vom Fastfood ernähren kann und man stirbt nicht.
Bei dir ist der Apfel aber auch nicht da, aber es schadet dir auch nichts anscheinend, körperlich jetzt.
Ich kann es eigentlich nicht genau sagen, nicht vom Verstand her und auch nicht aus dem Gewahrsein, kommt keine Erklärung, was wirklich anders ist, außer es ist anders. Und es passiert eben, oder es ist in dieser Umstellung etwas umgelegt, umprogrammiert, umgeschaltet, neu justiert, was auch immer, was es möglich macht, diesen Glauben an der Feststofflichkeit fallen zu lassen. Und ich glaube, dass es auch ein Glaube sein kann, verhungern zu müssen, wenn ich das nicht bekomme. Und genauso wie so ein Glaube natürlich auch den Schmerz produzieren kann, kann er auch den Hunger wirklich steigern und in unsere Zellen etablieren. Könnte ich mir so vorstellen, aber ich weiß es auch nicht, genauso wenig wie die Quantenphysik, zu denen ich auch ein bisschen Kontakt habe, durch einen Michael König, den kennst du ja bestimmt. Und er sagt eigentlich dasselbe, was du sagst, die Raumenergie und ein bisschen Zusatzinformation.
Okay, wir sind hier in Berlin, der Forum Erleuchtung Kongress 2014 läuft. Heute ist der letzte Tag. Du bist ja da eingeladen und da dabei. Jetzt nicht aufgrund der Tatsache unbedingt, dass du Lichtnahrungsprozess durchgemacht hast, sondern weil bei dir Identifikation weggefahren ist. Kann man das so sagen?
Ja. 3 Monate nach dem, circa 3 Monate nach dem Lichtnahrungsprozess, bin ich ein sehr intensiven Wochenende bei Padma gewesen. Und am Ende dieses Wochenendes wurde noch ein Film gezeigt, wie Ramana sich zum Sterben legt. Und als ich diesen Film gesehen habe, war es eine Mischung aus Fallen und Erkenntnis, dass der Lichtnahrungsprozess nur die Bedeutung hatte, die Hingabe, die völlige und hundertprozentige Hingabe an Gott, an den Tod, bereit zu sein, die Existenz, die körperliche Existenz komplett zu überreichen. Und in dieser Mischung, wie ich gerade sage, aus Erkenntnis kam der Fall ins Licht. Und ich nahm eigentlich einige Tage nur noch Licht wahr. Und nach einigen Tagen, als sich wieder die Welt zeigte, erst im Nebel und dann immer etwas schärfer habe ich wahrgenommen, dass Jörg redet, aber nicht aus der Perspektive des Körpers, sondern aus einer beobachtenden Perspektive. Und diese Perspektive ist dann, hat sich dann so gegründet, dass sie von mir mehr oder weniger wahrgenommen wird, mit dem Eintritt in die Welt der Erscheinung tritt sie manchmal etwas zurück, dass ein Wirken passieren kann, aber so wie etwas stört, ein Schmerz gespiegelt wird, tritt sowas wie ein Beobachter auf den Plan, der lächelt. Und dieses Lächeln drückt aus, so nehme ich es wahr, es ist ein Film. Nimm ihn wahr, nimm ihn ernst, um diesen Schmerz liebevoll anzunehmen, aber glauben musst du ihm nicht. Und diese Ernsthaftigkeit in dieser Welt, die dann Mitgefühl und Liebe möglich macht und nicht nur von der Illusion zu reden und nebenbei trotzdem die Anhaftung nicht an den Film, erlebe ich als sehr, sehr schöner Integrationsprozess, wo mit jedem Prozess immer mehr Weite entsteht, immer mehr Frieden und mehr Liebe in mir spürbar wird, immer weniger Handlung, also Emotionen eigentlich passiert und das wird eigentlich von Mal zu Mal schon genussvoll und nicht mehr, schon lange nicht mehr anstrengend.
Nimmst du das Leben auch so wahr, dass einfach nur das ist, was gerade passiert, was gerade erscheint, ohne Sinn und Verstand und Begründung und Kausalität und Zusammenhang, einfach es ist, was erscheint?
Es ist noch eine Wahrnehmung dazugekommen, die das vielleicht erklären kann. Ich nehme neben diesem, ich sage jetzt mal, beobachtenden Gewahrsein und der Welt der Erscheinung die gleichzeitige Wahrnehmung im Körper-Nervensystem der Spannung wahr. Also in der Begegnung, zum Beispiel mit dir, wenn du mich härter ansprichst oder deine Mimik sich verändert, springen bei mir und vielleicht auch bei jedem bestimmte Spannungsfelder im Nervensystem an und reagieren darauf. Konditionierung wird es auch genannt. Ich nehme es eben als Spannung im Nervensystem wahr. Und diese Spannungen haben keinen Definitionsausdruck, woher sie genau kommen. Ob sie aus dem Universum kommen, ob aus meiner Biologie der Großeltern und Urgroßeltern, ob das aus meinen eigenen Erfahrungen ist, in diesem Leben, Kindheit, Geburt. Es ist einfach das Nervensystem, was eine Spannung verortet, die anspringt bei jeder Reaktion. Insofern kann ich da keinen Zusammenhang direkt sehen. Auf diese Reaktion würde ich das karmisch sehen oder auf der anderen Reaktion würde ich das jetzt mit meinen Eltern betrachten. Ich sehe das als einen großen Topf, der das Nervensystem ist. Und ähnlich wie ein Kind wird irgendeine Aufmerksamkeit eingefordert. Das Baby guckt dich an. Du schenkst ihm für 10 Sekunden deine volle Aufmerksamkeit. Und dann ist es in dem Moment satt und dreht sich um und greift zum Spielzeug. Und nichts anderes passiert in dem Nervensystem. Wenn ich es wahrnehme, kann ich entscheiden. Ich weiß nicht, ob ich entscheide oder es entscheidet oder die Entscheidung schon da liegt. Dass ich direkt die Aufmerksamkeit ausrichte auf diesen Ort, der anspringt. Zum Beispiel bei deiner Mimik oder was du sagst, dann beruhige ich das, den Ort, der angesprungen ist, direkt, bevor er zum Gedanken oder zum Gefühl entsteht. Aus diesen Spannungen, wenn ich sie fließen lasse und nicht direkt in die Aufmerksamkeit gehe, merke ich, dass Gedanken, Gefühle daraus aus dieser Spannung entstehen. Wenn ich es weiter fließen lasse, eine Emotion. Und diese Emotion kann natürlich Aggression sein und auf dem Wege das Gefühl vielleicht in Wut gekleidet ist, dann natürlich eine sehr wutvolle Aggression oder Traurigkeit mit drin liegen. Ich sehe die Möglichkeit auszurichten, wo ich die Spannung aufnehme. Direkt im Nervensystem, in Gefühlen, in Gedanken oder, wenn es auch mal spielen darf, in Emotionen.
Hat das immer einen Platz im Körper, wo du das fühlst?
Ja, es sind immer mehrere Plätze. Also eine, was ich durch das Auge wahrnehme, gibt mehrere Orte, meistens stärker oder schwächer, Preis, und ich kann mich in diesen Feldern mit meiner Aufmerksamkeit ausrichten.
Und gleichzeitig kannst du sprechen. Also arbeitet das Gehirn auch, das Sprachzentrum oder was immer?
Passiert gleichzeitig, aber nicht von vornherein. Ich nehme es so wahr, dass am Anfang viele, viele Übungen da waren, das Nervensystem erstmal in eine gewisse Beruhigung zu bringen. Dass ich das dann daneben in die Gleichzeitigkeit aufstellt. Also die Weite, die mit jedem Prozess, den wir annehmen und versöhnen und ausheilen, entsteht eine Weite mit mehr Liebe, mit mehr Mitgefühl und auch mit mehr Möglichkeiten in der Wahrnehmung. Es beginnt mit der meistens mit dem Geist, dem geistigen Erwachen, das eine Beobachtung oder ein Gewahrsein von außen wahrnimmt, dann vielleicht irgendwann die Gleichzeitigkeit mit dem Eintritt in die Welt und nicht entweder oder, und dann irgendwann das Nervensystem, was sich dann in meinem Fall noch gleichzeitig daneben gestellt hat. Und auch wird noch viel mehr dazu kommen, wenn der Zeitpunkt da ist, dass eine gewisse Ebene erreicht wird in der Integration, der Ausheilung, dass noch mehr Raum zur Verfügung gestellt werden kann.
Wenn das jetzt jemand nicht so in der Art macht wie du, also mehr oder weniger alle anderen Menschen, was passiert dann? Also durch äußere, durch Sinneswahrnehmung wird was im eigenen System getriggert und dadurch wird was ausgelöst. Ja, das ist einfach das, was passiert.
Ja.
Wird zum Beispiel reagiert oder nicht reagiert, kann durch eine Nicht-Reaktion kann es, wann ist es ein Unterdrücken?
Es ist eigentlich immer eine Unterdrückung, wenn ich die Aufmerksamkeit nicht ausrichte. Es wird in einigen Therapieformen sehr viel Wert gelegt auf, wie heißt das Baby? Also dieses unterdrückte Gefühl. Ist es jetzt Wut oder Traurigkeit oder Glück, verdrängtes Glück? Oder was, wie heißt das Gefühl? Da versucht man diesen Ansatz so zu machen. Ich selber sehe es anders, weil wenn ich ein Kind die Aufmerksamkeit haben will, dann muss ich es mit diesem Baby nicht erstmal ausdiskutieren, wie das Baby heißt. Ich schenke ihm die Aufmerksamkeit. Egal wie es heißt. Es schaut mich an, es kriegt die Aufmerksamkeit und es ist erlöst in diesem Moment. Von der Bedürftigkeit, die vielleicht sich gerade etabliert oder mit irgendeinem Gefühl, was angesehen werden will, in den Spiegel und es wird einfach befriedigt, diese Aufmerksamkeit.
Das heißt, den Gefühlen keine Geschichte geben, also noch nicht mal Namen, noch nicht mal Benennung, einfach nur Energie und Aufmerksamkeit und Fühlen.
Mit der Benennung können wir ganze Bücher füllen, aber gehen an der Aufmerksamkeit vorbei. Weil wir können dann alles toll deuten, haben aber den Moment verpasst, wo das Baby die Aufmerksamkeit haben wollte. Weil wir waren mit uns selber beschäftigt, was für ein Gefühl das sein kann, wer könnte daran Schuld haben, wer hat es mir konditioniert, wie kann ich es jetzt genau mit welcher Technik heilen. Es geht nur um Aufmerksamkeit und nichts anderes. So nehme ich es wahr.
Aber die Aufmerksamkeit sollte bedingungslos sein. Ne? Also wenn ich das jetzt mache, ich gebe dem jetzt Aufmerksamkeit, damit es möglichst schnell weg ist, dann meiner Erfahrung nach funktioniert es nicht. Ne? Es muss einfach nur eine leere Aufmerksamkeit sein, bedingungslose.
Ganz genau. Wenn der Wille mit da drin ist, ist ja auch schon der Gedanke mit drin. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Aufmerksamkeit kann natürlich von Gedanken durchströmt werden. Und gerade in den ersten Übungen wird es immer der Fall sein. Aber wenn wir uns ausrichten, wie ein Meister, der immer übt, bevor er Meister wird, werden die Gedanken zumindest nicht beachtet oder keine Bedeutung geschenkt. Und irgendwann wird genau das, was du sagst, die Aufmerksamkeit bedingungslos. Und dann ist meistens, so nehme ich es wahr, der nächste Schritt war dran, dass die eine oder andere größere Anzahl von oder größere Themen kommen, vielleicht auch Traumen kommen. Weil wenn ich wieder in Bilder sprechen möchte, fangen wir mit Babys an und in einer gewissen Gründung dieser Möglichkeit, die Aufmerksamkeit auszurichten, ist dann mal eine Gruppe von Kindern dran, die auf einmal Aufmerksamkeit haben möchte. Wenn wir die Traumen angehen, ist meistens nicht nur ein bisschen Aufmerksamkeit notwendig, da ist gut konzentrierte Aufmerksamkeit, ein guter Fokus, wie du selber sagst, in der Bedingungslosigkeit und in der Aufmerksamkeit halt. Ja.
Könnte man es Weisheit des Lebens nennen, dass eben genau das kommt, wenn es verarbeitet werden kann oder wenn es oder dass es auch immer wieder kommt, immer wieder anklopft, wenn es nicht gesehen werden kann.
Ja, das könnte man so sagen. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, auch wenn es manchmal nicht so aussieht, kriegen wir immer genau die Dosis, die wir auch verkraften können. Die Dosis an Herausforderungen, an Spannungen, die das Universum uns vor die Tür legt, die wir auch wirklich verkraften können. Auch wenn das manchmal vielleicht nicht so gerne gesehen wird, weil die Dramatik eben das alles noch ein bisschen aufpustet.
Es macht also keinen Sinn, da irgendwie selber zu bohren oder sich Situationen auszusetzen, die das besonders triggern, weil es kommt sowieso. Also man kann es sich auch irgendwie bequem machen, oder?
Sowohl als auch, je nachdem, was man sich selber als Impuls fühlt. Ja, in jedem Fall ja, es kommt sowieso. Aber es gibt die Übung, Schatten einzuladen. Und diese Einladung kann man aussprechen, wenn man weiß, dass zum Beispiel der Nachbar oder die Beziehung besonders gut ist für gut, dann kann man natürlich hingehen und sich der Beziehung aussetzen, weil man sicher sein kann, dass die Wut irgendwann von genau denen gespiegelt wird. Und so nehme ich es wahr, dass sich in meinem Umkreis der eine oder andere besonders wütend machen konnte, der eine oder andere mich besonders traurig machen konnte. Es gab bestimmte Begegnungen, wo immer wieder Glück passiert ist. Andere, wo ich fast Glück unterdrücken musste, weil sie so leidvoll waren, dass das eigene Glück nicht sein darf, was man meint in dem berühmten Ego. Und das kenne ich von früher alles. Und deswegen habe ich irgendwann für mich herausgefunden, welche Person, für welches Gefühl am meisten den richtigen Spiegel hält, dass ich mir das angucken kann.
Wenn der Spiegel klar ist, dann passieren Aktionen und Reaktionen einfach natürlich, ohne dass irgendwas dranhängt, oder?
Ich glaube eher, wenn man die Ebene erreichen kann, wo man beruhigt, eine gewisse Beruhigung hat, dass man daraus hin leichter die Spiegelbilder als Spiegelbilder sehen kann und nicht den Spiegel selber versucht zu schütteln oder umzuschubsen. Ich sehe es eher daraus, ja.
Wann ist eine Reaktion auf jemand anders natürlich?
Ich kann natürlich immer nur von meiner Wahrnehmung reden. Und ich empfinde, da kommt ja das Wort Verantwortung ins Spiel. Jede Herausforderung ist richtig so im großen Plan. Und die ich bekomme. Und ich denke auch, und fühle auch von der richtigen Dosis. Wenn ich davon weiß und mir meine Aufmerksamkeit ausrichte auf die Spiegelbilder, die dann diese Gefühle oder Gedanken oder Spannung erzeugen und ich sie mit meiner Aufmerksamkeit einfange, erlöse, dann ist das alles noch bei mir. Wenn ich aber damit in die Welt gehe, sie durchlasse, zu weit durchlasse und sie dadurch als Wirken und Emotion in die Welt schreie, spucke, schlage, dann setzt sowas wie Verantwortung vielleicht ein, wenn das Wissen und die Möglichkeit integriert ist. Die Verantwortung sehe ich nicht bei kompletter Verwicklung, weil dann ist das Wissen nicht da oder die Wahrnehmung nicht da. Dann ist auch noch gar nicht die Möglichkeit da. Aber mit der Erfahrung und der Möglichkeit der Aussöhnung mit der Aufmerksamkeit auszurichten, empfinde ich dann erst Verantwortung, wenn ich es zu lange durchlaufen lasse und die Welt damit beschmutze. auch wenn es die Welt der Erscheinung ist.
Okay, Aufmerksamkeit ausrichten. Man kann so tun, als könnte man das. Aber es wird nur passieren, wenn es passieren soll. Also wenn es angelegt ist, wenn es das Leben so will, wenn das Leben das so spielt. Ja. Wenn ich es eh nicht im Endeffekt nicht machen kann, wie kann ich da Verantwortung haben?
Du sprichst ein sehr, sehr schönes Thema an. Wir sehen ja, wenn wir eine Handlung in der Welt sehen, zum Beispiel das Kind stirbt mit 5 Jahren, sehen wir das sterbende Kind oder die Schlägerei oder die Verkäuferin im Laden, die sich total aufregt, weil wir zufällig ein Kleidungsstück fallen lassen haben. Wir sehen nur diesen kleinen Ausschnitt. Wir sehen aber, wir sind nicht fähig oder sind nicht bereit oder verweigern uns, die Sicht etwas größer zu stellen. Und wenn wir vielleicht bei der Verkäuferin, die uns wutvoll anschreit, die Sicht etwas größer stellen, dann kann es sein, dass sie gerade einen Anruf von ihrem Freund gekriegt hat, der heute wieder nicht nach Hause kommt und dadurch ist sie wütend und dann kann man die noch größer stellen und dann kann das ein Thema sein, was in der Konditionierung durch die Eltern schon so angelegt ist, dass sie die Selbstliebe nicht hat, weil es auf ihrem Zettel steht, sie selber herzustellen, sie selber zuzulassen, sie selber gebären zu lassen in ihr. Und diese immer größer Stellen des Fokuses sehen wir, dass das alles zusammen in einem Plan funktioniert. Dass das Kind vielleicht nie 6 Jahre werden sollte. Das Kind sollte 5 Jahre werden. Stand auf seinem Lebenszettel, weil es die Eltern vielleicht inspirieren sollte, ihr Leben komplett zu überdenken und neu auszurichten. Aber der Verstand vergleicht alles. Jeder muss 100 Jahre alt werden. Jeder muss genauso gesund werden. Jeder hat genau denselben Weg der Karriere oder des scheinbaren Glück in dieser Welt. Dass einige vielleicht die Aufgabe haben, das nicht auszurichten, diese Aufmerksamkeit, das war deine Frage, und vielleicht einfach nur als Inspiration für die, die dann daraus ihre Aufmerksamkeit ausrichten. Andere richten ihre Aufmerksamkeit aus und machen das sehr intensiv, und wieder andere in diesem gemeinsamen Plan zu inspirieren, dass diese große Sicht kann uns zeigen, dass dieser Vergleich nicht möglich ist. Dass jeder seinen eigenen Lebensplan hat. Dass jeder Lebensplan nicht vergleichbar ist. Aber in sich, so unterschiedlich wie jeder auch aussieht, in sich eine Stimmigkeit im großen Ganzen ist. Ob es um Kriege geht, das war auch eine deiner Fragen, dass das Bewusstsein vielleicht die Menschen erschaffen hat, um sich selber in allen Schmerzen bewusst zu werden, in der Liebe bewusst zu werden. Kann ich den Krieg auch sehen, dass der Schmerz überhaupt erstmal in die Welt erscheinen gebracht wird, um daraus deine größtmögliche Transformation zu bekommen und die größtmögliche Liebe und die Schattenarbeit, die davor steht. So wie zum Beispiel ein unwahrscheinliches Unglück mit dem Narzissmus, Nationalsozialismus hier in Deutschland oder in Europa passierte, dass Deutschland daraus die größte Schattenarbeit überhaupt weltweit betrieben hat. Dass aus dieser sehr, sehr, sehr tiefen Leid eine so hohe Transformation passierte, dass daraufhin ein sehr hohes und dichtes spirituelles Feld entstehen konnte.
Das ist auch ein interessantes Thema, aber jetzt meine Frage ganz konkret: Ist da jemand, der Verantwortung haben kann? Ist da jemand, der seine Aufmerksamkeit ausrichten kann?
Ich nehme wahr, dass der freie Wille, den du ansprichst, nicht wirklich existent ist, wenn wir in der tiefen Verwicklung mit unserem Leid sind. Wenn wir irgendwann anfangen und es in unserem Bereich steht, dass wir eben nach innen gehen, arbeiten, diese Aufmerksamkeit ausrichten und eine gewisse Ebene erreichen, dass wir die Möglichkeit haben, neben diesen Mustern, die automatisch ablaufen, auch sowas wie ein freier Wille entstehen zu lassen, um dann die Aufmerksamkeit auszurichten, in jetzt und hier zu sein, in diesem Moment wahrzunehmen, dass automatisch der nächste Moment auch Wohlwollen passiert. Diese Verantwortung, die sehe ich erst, wenn es auf dem Lebensplan auch so ausgerichtet ist, dass der überhaupt die Möglichkeit hat, außerhalb dieser Reaktionsmuster des Nervensystems überhaupt irgendwas wirken zu lassen in dieser Welt. Sonst ist Verantwortung für mich da nicht wirklich existent.
Ja, aber ist da jemand, der die Verantwortung haben kann, wenn da Freiheit ist von Konditionierung und das Nervensystem nicht mehr so getriggert wird oder überhaupt nicht, dass man frei ist, also dass Freiheit da ist, zu reagieren oder überhaupt zu leben, Impulsen zu folgen?
Ja und nein. Es ist natürlich keiner da, weil Leerheit ist da. Wenn ich aus der Leerheit sehe, dann sehe ich nichts, was getan werden muss. Und ja, es ist die Verantwortung da, wenn ich in die Welt der Erscheinung eintrete, dann fängt, wie ich eben gerade sage, die Aufmerksamkeit an. Ein gewissen nach innen gehen gibt es oder existiert nicht mehr entweder oder. Es fängt an, in der Breite mehrere Wahrheiten nebeneinander stehen zu lassen. Und da ist beides wahr. Ja, es gibt es nicht, es ist Illusion. Und ja, es gibt es doch. Und kümmere dich darum. So wie dieser Spruch von Ramana, der Papaji ins Kriegsgebiet schickt, wo die Eltern waren von Papaji. Und Papaji sagte zu Ramana: Ist das eine Illusion? Ja, und da ist Krieg, wo meine Eltern wohnen, aber ist eine Illusion. Und Ramana sagt ihm: Ja, es ist Illusion. Geh hin und hol deine Eltern. Also beides ist wahr. So sehe ich es.
Du sprichst von Lebenszettel, also als wenn das irgendwie vorbestimmt ist, schon festgelegt irgendwo, irgendwie. Ist das eine andere Wahrheit, die man daneben stehen lassen könnte, wenn man sagt, das Leben erschafft sich jeden Moment neu und es passiert einfach, was passiert. Und ob festgelegt oder nicht, es ist, was ist. Und das ist alles.
Ich denke, das kann man so stehen lassen. Ich empfinde das, dass ich immer mehr meinen Lebensfluss wahrnehme, also diesen Lebenszettel, wie ich ihn sage, oder ausdrücke. Aber ich denke mal, das kann man unbedingt stehen lassen, was du sagst. Es ist, was passiert. Ob ich weiß, ob es auf dem Zettel steht oder nicht. Ich nehme es an, was kommt und jetzt in diesem Moment mir vor die Füße gelegt wird.
Was verstehst du unter Non-Dualität?
Ja, Non-Dualität ist ja eigentlich Advaita. Es gibt keine Zweisamkeit. Es gibt nur das eine, die Leerheit. Und ich würde den Begriff, wie wir eben schon gesagt haben, ein bisschen erweitern, dass Non-Dualität auch ist, auch in die Welt hineinzugehen und Gott in der Manifestation des Körpers auch wahrzunehmen und nicht nur in der Leerheit zu betrachten. Und ich weiß nicht, ob der ein oder andere es bestimmt anders sieht und es nur in der Leerheit sieht. Ich würde es auch non-dual sehen, wenn ich mit vollem Bewusstsein oder Gewahrsein in der Welt der Erscheinung auftrete und wirke.
Was kannst du sagen zu dem Begriff spirituellen Herz?
Das spirituelle Herz selber, wir reden ja viel über Benennung. Ich sehe das eher als, oder nehme es wahr als Dreifaltigkeit, dass der Geist ein Erwachen erleben kann, oder man erlebt das Erwachen des Geistes, man erlebt das Erwachen des Körpers und man erlebt das Erwachen und den Fluss des Herzens. Man kann es in vielfältiger Art anders benennen, aber seit einiger Zeit kann ich wahrnehmen, ob es meinen Körper betrifft, ein gewisser Prozess, oder ob es das Herz sehr, sehr berührt und eine Herzöffnung durch diesen Prozess mehr zum Fließen kommt. Und daher sehe ich es eigentlich integriert in die Dreifaltigkeit Geist, Körper und Herz, können den Weg nach dem Erwachen, sage ich jetzt mal, zum Erleuchten bringen oder zum Leuchten bringen. Und da sehe ich es sehr angewählt, ja. Das spirituelle Herz, wenn ich es so auch verstanden habe.
Das Thema Spielregeln, nach denen wir auf gesellschaftlicher Ebene leben. Ich glaube, du bist in der DDR aufgewachsen, ja, und hast da dort gelebt. Dort waren ja andere Spielregeln als im Westen.
Ja.
Also Spielregeln können so oder so sein. Und im Moment sieht es zum Beispiel für mich so aus, dass wir nach Spielregeln leben, anscheinend freiwillig, die eigentlich nicht günstig sind. Weil vom technischen Fortschritt her brauchte keiner Not leiden. Es ist eigentlich genug für alle da. Es brauchte eigentlich keinen Druck gemacht werden, zu arbeiten. Oder Arbeit könnte viel relaxter passieren. Also es könnte sehr viel anders sein. Es ist nicht so, es passiert so, wie es ist. Aber siehst du es auch? Und was lässt uns an Spielregeln des Zusammenlebens festhalten, die offensichtlich nicht günstig sind für alle?
Ja, erstmal die globale Sichtweise sehe ich ähnlich wie die Sichtweise mit der persönlichen Begegnung, dass in der Begegnung die Möglichkeit und Chance ist, mir meine Sachen, die angesehen werden wollen, mir anzusehen. Das verstehen sehr viele, dass das im Persönlichen passiert. Global gesehen verliert genau dasselbe Verständnis auf einmal sich. Weil wenn das scheinbare böse Unternehmen ein böses Produkt macht, ist es natürlich auch von Gott passiert. Und weil alles aus der Göttlichkeit kommt. Und dann sehe ich komischerweise den Spiegel nicht. Wenn sich Planeten gegenseitig verschlucken in irgendein schwarzes Loch, betrachte ich das und sage, oh ja, passiert, kein Problem. Aber mit der Erde ist es so, dass wir in Beziehung stehen mit ihr. Ähnlich wie mit einer Lebensgefährtin oder einem Lebensgefährte. Eine sehr, sehr persönliche Beziehung mit der Erde. Das tut uns wieder, schmerzt uns, wenn wir die Vermüllung sehen oder die Kriege, die Umweltzerstörung. Wir möchten dann ins Handeln gehen, wo wir im Kleinen die Spiegelbilder erkennen. Und in meiner Wahrnehmung ist es nichts anderes. Wenn es mich stört, dass die Welt sich vermüllt mit immer mehr Müll, dann darf ich mir vielleicht meine Wut darauf oder vielleicht meine eigene Vermüllung angucken. Dass ich mich mit Nachrichten und so vielen negativen Nachrichten so zumülle, dass ich keine Möglichkeit habe, in die bewusste Wahrnehmung zu gehen. Das kann so sein, das muss natürlich nicht genau so sein, aber es ist sehr, sehr oft dann auch die Wut und Traurigkeit damit integriert. Insofern kann ich das, die Welt wirklich erhöhen mit ihrem Bewusstsein, wenn ich an mir diese ganzen Schatten von kleinen bis großen ausheile. Dann erhöhe ich das Bewusstsein der Welt, des Universums und es ist ein Stückchen heiler geworden. Aber im Tun gebe ich in den Wirken der Welterscheinung nur mehr Kampfesenergie rein und verpasse die Chance, meinen Schatten darin zu sehen.
Das kommt mir so. Ja, das ist mir, dieser Hinweis ist mir irgendwie ein bisschen zu therapeutisch. Also, wie soll ich sagen, das mag für bestimmte Menschen zu bestimmten Zeiten total richtig sein, aber ich kann irgendwie nicht loslassen, dass es einfach eine natürliche Reaktion geben kann auf bestimmte Sachen. Dass das, ja, einfach als Mensch, dass man auf bestimmte Missstände eventuell reagiert. Also, dass man erstmal vielleicht Mitgefühl hat oder betroffen ist oder dass vielleicht aber auch Impulse zum Handeln kommen, dass das nicht einfach natürlich sein kann, kann für mich einfach auch natürlich sein.
Ich weiß nicht, ob es natürlich ist, aber das Mitgefühl und die Liebe hat parallel natürlich seinen wichtigen Platz gefunden. Dass wenn ich die Kriege sehe, kann ich nicht sagen, okay, das Krieg ist gut, nimm meinen Schatten an. Und das war's. Natürlich kann ich dann in mein Mitgefühl gehen, Mitgefühl üben. Und wenn ich wirklich in der Welt mit einer Handlung eine Möglichkeit habe, dort einzuwirken, dann kann ich auch versuchen, mit meinen Möglichkeiten in die Handlung zu gehen. Das heißt nicht, dass ich den Verhungernden nur sage, ja, das tut mir weh, es guckt mir einen Schmerz an und ich habe genug Brot und ich gebe ihm kein Brot. Natürlich bin ich im Mitgefühl, natürlich gehe ich auch in die Liebe und versuche auch zu wirken. Aber in erster Linie ist der Schmerz für meinen Schatten zuständig. Und parallel fürs Mitgefühl und auch fürs Wirken.
Heute Morgen im Forum Erleuchtung ist der Ausdruck gefallen, ein dienender Revolutionär. Also das Dienen einerseits ist den Umständen entsprechend das zu geben und zu machen, was ansteht und was als gut und positiv und fließend erlebt wird. Aber das kann durchaus auch ein Protest sein oder ein Aufschrei oder Nein geben, sagen, klares Nein aufstellen oder sich von was distanzieren. Also es es kann auch Hingabe an Protest geben.
Ja, das würde ich nicht ausschließen. Das meinte ich eben auch mit dem Wirken. Das ist auch parallel, wenn es in meinen Möglichkeiten und vielleicht auch zu meinen Wirken wirklich platziert wurde, dass ich die Kraft habe oder die finanziellen Möglichkeiten, das auch zu verhindern. Wenn ich sehe, dass einer auf einen anderen Menschen zugeht und ihn schlagen will, dann habe ich, wenn ich genug Kraft habe, natürlich die Möglichkeit, diesen Menschen aufzuhalten und zu sagen, suchen wir mal eine andere Möglichkeit. Aber trotzdem wieder diese Gleichzeitigkeit, es tut mir weh. Vielleicht tut es mir auch gar nicht weh, vielleicht bin ich einfach nur in der Kraft und gehe einfach und wirke einfach. Dann muss ich mir den Schatten auch nicht ansehen, weil er ist gar nicht da. Es stellt sich einfach nur die Möglichkeit, in der Wirkung die Welt ein wenig leichter zu machen. Das sehe ich schon gleichzeitig oder parallel als Möglichkeit, ja.
Ich weiß nicht, ich habe eine Frage, das ist nicht so einfach zu formulieren. Du bist in der DDR aufgewachsen, hast dort gelebt, jetzt bist du hier in Berlin. Gibt es noch sowas wie ein Bewusstsein oder Lebensgefühl, das irgendwie anders ist bei den Menschen, die so wie du in der DDR geboren und gelebt haben? Also ist die DDR, ist es einfach vorbei oder ist da irgendwas noch von da oder ist es einfach zusammengeflossen oder kann man das nur auf individueller Ebene sehen?
Es gibt immer auch globales Bewusstsein. Das Feld, sage ich jetzt mal so, in Afrika ist ein anderes Feld oder eine andere Intensität, nicht ein anderes Feld, als in Arabien oder in Europa oder auch in der DDR oder in Westdeutschland. Und je nachdem, was da geprägt wurde in den Zellen, auch in den Gruppen der Zellen, kriegt es natürlich einen höheren Traurigkeitsanteil, einen höheren Wutanteil, eine andere Ausrichtung, wie die Nervensysteme reagieren. In Asien wird das Nein verhindert. Hier kann man ganz gut Nein sagen. Und natürlich hängen da auch Gefühle mit ins Spiel. Aber es ist auch diese konzentrierte Art, wie ein Wirken passiert von Land zu Land, meistens schon so, wie die Grenzen sind, von die Grenzen von uns wahrgenommen werden, auch die Unterschiede da. Insofern, und das Deutsch-Deutsche, sehe ich natürlich ein unterdrücktes Volk, 40 Jahre, ist natürlich, da ist sehr, sehr viel angestaut. Im Westdeutschland sind auch einige Sachen angestaut, aber nicht so ein großer Staudamm, wie in der DDR passierte. Umso mehr Traurigkeit, Wut auf verpasste Chancen, also die, wenn wir in die Geschichte gehen, ist da angelegt in der DDR, als in Westdeutschland vielleicht ganz andere Themen wieder greifen. Da kann es sein, dass die Freiheit gar nicht wahrgenommen wird, die sich da in der Welt gestaltet und man schon an eine andere Freiheit interessiert ist oder ganz andere Themen halt hat. Dass Afrika eben das narzisstische Thema hat, was sehr stark ist, und Arabien vielleicht die familiäre Unterdrückung mehr hat. Was auch immer. Es gibt in jedem Falle diese verschiedenen intensiven Ausrichtung der Felder, die in diesen Ländern auch wahrgenommen werden. Ja.
Und das Feld, was durch den Staat und das Zusammenleben der Menschen in der DDR entstanden ist, das hat sich ganz aufgelöst?
Nein. Nein, natürlich hat sich das noch nicht aufgelöst. Das braucht nicht nur Generationen, es wird in diesem, ich sage immer wieder Nervensystem, aber das Nervensystem ist es nun mal, wo die ganzen Speicherungen passieren. Das kann noch weit getragen werden in vielen Generationen, was natürlich in der heutigen Bewusstseinsebene und Zeit mehr Erlösung erfährt als vor einigen Generationen. Dass diese Generation natürlich jetzt viel mehr Möglichkeiten hat, aufzuarbeiten, weil sie nimmt nicht wahr, dass sie sich jetzt um das Überleben kümmern muss, so wie vielleicht auf andere Ebenen in der Welt. Sie können sich satt hinsetzen und können sich um das Spirituelle kümmern. Sie können sich satt hinsetzen und können sich um Luxus kümmern, um Fülle kümmern. Und in der ehemaligen DDR ist eben die Schattenarbeit nicht ganz so ausgeprägt worden, weil sie eingesperrt wurde, sehr einseitig gegen den bösen, scheinbaren Westen und gar nicht so sehr gegen eine Schattenarbeit allgemein, die durch den Nationalsozialismus passiert ist. Die Schattenarbeit war nach meiner Wahrnehmung in Westdeutschland freier angelegt und auch konzentrierter als in der DDR. Und es kann sein, dass das die Auswirkung macht, dass da noch vielleicht ein wenig andere oder Arbeit notwendig ist.
Was verstehst du genau unter Schattenarbeit?
Da ist wieder das Thema, dass das Leid, was in diesen Geschichten verankert ist, in den Zellen verankert ist, die Essenz zutage bringt, diese Gefühle oder Spannung, die dann in größeren Gruppen, in größeren Feldern gemeinsam bearbeitet wird. So wie man gegen einen Kriegstreiber nicht nur einzeln die Wut spüren kann, sondern auch eine Gruppe in der Begegnung sich der Wut oder des Unrechtes annehmen kann. Und diese globale Schattenarbeit sehe ich in der Presse, in der filmischen Darstellung, in den Diskussionsforen, dass eben das Thema sehr in die Präsenz geholt wird und es dadurch auch erlöst wird.
Du hast beim Forum Erleuchtung über ein ganz spezielles Erlebnis in der DDR berichtet. Du warst inhaftiert und da ist eine Scheinhinrichtung inszeniert worden anscheinend mit dir. Vielleicht kannst du da nochmal drüber sprechen, wie das war und was das innerlich bei dir bewirkt hat.
In meiner Rebellion habe ich mir, wie ich anfangs sagte, die Gegner immer größer gesucht und mir auch den Staat irgendwann ausgesucht. Bin ich an den Grenzposten Checkpoint Charlie gegangen, habe meinen Ausweis verlassen und gesagt, ich möchte in den Westen. Dafür gab es 20 Monate Zuchthaus. Politisches Zuchthaus, wir waren mit 700 politischen Gefangenen da, die alle freigekauft wurden von der Bundesrepublik. Die Milliardenkredite wurden damit abgezahlt. im Menschen. Und es gab die Möglichkeit, wenn man das wusste, dass man statt eben 5 bis 10 Jahre auf die Ausreise, also in die Freiheit, wartete, oder man ging ins Zuchthaus und kam mit der Hälfte der Zeit wieder raus. Also raus nicht, man wurde freigekauft.
Und kam dann in den Westen?
Kam dann in den Westen. Ich dachte, ich ziehe die Fäden in meiner Selbstherrlichkeit und dachte, dass natürlich ich das so mache. Das ist ja eine tolle Idee. Gehst mal in den Knast für 10 Monate und kürzt die Zeit ein bisschen ab. Habe ich dann, wie gesagt, getan. Und als drin die Arbeitspflicht da war, habe ich natürlich gesagt, ja, ich ziehe mir die Fäden. Also wenn ihr mich schon einsperrt und auch Geld von mir kriegt oder für mich kriegt, dann sorgt auch für Kost und Logis. Und für diesen Satz gab es erstmal 14 Tage Lohnkraft für die Arbeitsverweigerung. Und durch meine Wut, viele Wut in meiner Jugend, der Rebellion, hatte ich sehr, sehr viel Magenschleimhautentzündung. Auch das eine oder andere Magengeschwür, was es in diesem nervösen Reizmagen so schön breit macht. Und kam dann in diese Dunkelhaft und dachte, oh ja, jetzt hole ich mal ein bisschen Vergünstigung, dachte ich mir, gehst du zum Arzt. Und ich wollte dann zum Arzt und hatte ja auch Schmerzen. Und da sagt man mir, geh arbeiten und du kannst zum Arzt. So, da unten gibt es keinen Arzt. Okay, dachte ich. Wollen wir nochmal sehen. Ich mache den Hungerstreik wieder. Darum glauben, dass ich hier die Spielregeln setze, habe ich 5 Tage Hungerstreik gemacht. Getrunken, aber nichts gegessen. Und nach 5 Tagen musste ein Vorgang immer nach Ostberlin gemeldet worden, also musste gemeldet werden. Und dann hat man meistens den stattgegeben, bevor man das meldet. Also wurde ich nach knapp 5 Tagen zum Arzt geholt, gebracht durch den Spießer aus der Dunkelhaft. Und der Arzt sagte mir, leg dich bitte auf die Wiege. Und in dem Moment, als ich lag, kamen 4 Männer rein, hat sich jeder einen Arm und ein Bein geschnappt von mir, den Streckverband genommen, der Arzt kam an und stach mir etwas Glitzerndes in den Bauch. Mit einem großen Bogen. Anstaltsuniform durch in den Bauch. Für mich war das im Bewusstsein, dass das ein Messer ist. Es war natürlich eine Spritze mit Antibiotika, die gezielt in den Magen gesetzt wurde. Und ich sah was Blitzendes, die Kanüle, und für mich war das ein Messer in der 100. Sekunde. Und die Bilder liefen ab und irgendwann erkannte ich in diesem kurzen Zeitraum, dass es keine Möglichkeit gibt, mich zu wehren durch diese 4 ziemlich starken Herren, und ich gab mich hin. Und aus diesem Moment bin ich in ein Licht gefallen, und auch da nach einigen Tagen in der Dunkelhaft erst wieder realisiert, dass ich noch lebe und wo ich denn überhaupt bin. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen pervers klingen, aber für mich war es ein schönes Erlebnis. Natürlich hat sich bis zu dieser Hingabe ein Trauma ins Nervensystem gebrannt, Aber mit der Hingabe war die Gotteserfahrung möglich. Ein Samadhi, oder wie man es auch benennt, war so glückselig in diesem Licht und hatte eigentlich meinen ersten Geschmack, wo es hingehen kann, was möglich ist. Für mich war das nie eine, also das, ab der Hingabe war es kein Gewaltakt. Ich habe es eigentlich genossen. Auch danach, nachdem ich das wieder wahrnahm, dass ich lebe, habe ich noch viele Wochen in der Dunkelheit verbracht und konnte aus diesem Moment schöpfen, dass ich, dass mir das nichts ausmacht.
Und bist du dann ausgeliefert worden, also freigekauft worden und konntest investen?
Nein. Nein, es gab einige, die hat man nicht freigelegt für den Verkauf. Und so eine mächtige Freiheitskämpfer, wie ich mich dargestellt habe, da hat man Angst gehabt, dass man zu viele Nachläufer gab, die sich auf Helden aufspielen, so wie ich es getan habe. Und die hat man wieder zurück in die DDR geschickt. Ich hatte dann nach einer gewissen Wartezeit eine Botschaftsbesetzung gemacht in Warschau. Und die hat es dann gebracht, dass wir zwar nochmal in die DDR einreisen mussten, aber nach genau den verabredeten 6 Wochen von dem Botschafter in den Westen ausreisen konnte.
Wann war das?
Halbes Jahr vor der Grenzöffnung. 4,5 Jahre Kampf um die Freiheit und ein halbes Jahr später geht die Grenze auch so rum. War kein so ein ergreifender, positiver Moment für mich, weil sehr, sehr viel Wut und Frust gespeichert war, wie für die ganze Welt, die sich gefreut hat, dass ein ganzes Land befreit ist. Ich fand es eigentlich schmerzhaft, weil ich in dem Moment so mein Schmerz verhaftet war, dass ich das Recht von allen auf Freiheit nicht gesehen habe. Ich konnte nur meinen Schmerz sehen.
Gut. Was bietest du jetzt an?
Ich biete spirituelle Begleitung an, die im besten Falle nach einer therapeutischen Aufenthalt oder Kennenlernen der Reise nach innen sich anschließt. Und im Zusammenhang mit dem Dasein, den ich wahrnehme als miteinander im Blick fixieren und dass man das Gegenüber, dem Gegenüber eingeht, leichter in die Tiefe ins Bewusstsein zu kommen.
Passiert das mit einzelnen Menschen oder in der Gruppe? Oder?
In erster Linie mit einzelnen Menschen. Und jetzt habe ich mich auch zur Verfügung gestellt für Forum Berg, was hier aus Forum Erleuchtung entstanden ist, wo eigentlich ähnlich wie in Forum Erleuchtung eine kleine gedampfte Vision mit einigen Lehrern, die sehr an der Integration interessiert sind und weniger an dem Verteilen von Lehren, mit Teilnehmern zusammen zu inspirieren, dass die Teilnehmer selber ihre eigenen Lehrer entdecken und keinen Weg, kein wahrer Weg aufgezeichnet wird.
Das Forumwerk, das ist eine Art Jahresgruppe oder auf jeden Fall eine längere Sache, wo die Teilnehmer sich dann regelmäßig treffen für ein Wochenende oder ich weiß nicht, für längere Zeiten.
Es ist 9 Wochenende und eine Jahresgruppe, wie du sagst, wo an jedem Wochenende ca. 5 bis 6 Lehrer immer anwesend sind, die ein gewisses Feld, ein tiefes Feld zur Verfügung stellen. Und zusätzlich kommt immer noch ein externer Lehrer dazu, an jedem Wochenende ein anderer, an den 9 Wochenenden, der durch seine Haltung und seine Inspiration anregen kann, wieder anders anregen kann als ein anderer, dass jeder sich in einem großen Repertoire von Inspiration sich seine eigene Inspiration erschließen kann, seine eigene Lehre erschließen kann und es gar nicht erst dazu kommt, dass ein Lehrer einen Weg vorgibt, den kein anderer gehen kann. Und das soll auch durch die Vielzahl an unterschiedlichen Haltungen und Möglichkeiten in die Tiefe zu tauchen, auch da inspiriert werden.
Du lebst hier in Berlin?
Nee, in Hamburg.
Ah, in Hamburg lebst du. Entschuldigung. Mhm. Also du lebst in Hamburg und bietest dort eben auch die Einzelbegleitung an.
Ja.
Gibt es noch ein Thema, über das du sprechen möchtest?
Nein, deine Fragen waren so umfangreich schön, dass sie eigentlich die wichtigsten Themen alle geschnitten haben.
Okay, dann danke ich dir herzlich für das Interview.
Ich danke dir, lieber Dirk.